Es kann auch sein, dass man großflächiger wirklich an das Ganze rangehen muss. Also man kann meistens Moore nicht auf einer kleinen Teilfläche wirklich gut wiedervernässen, sondern man muss dann wirklich auch in der Umgebung des Moores gucken. Wir haben zum Teil abgesenkte Grundwasserspiegel, wo wir auch aus anderen Gründen merken, dass das problematisch ist mittlerweile, weil wir ja jetzt immer stärker eben auch gegen Sommertrockenheit ankämpfen. Und das sagen uns alle Prognosen, dass das zunehmen wird, dass wir im Grunde wieder zu einem ausgeglicheneren Haushalten mit Wasser in der Landschaft kommen müssen. Und da können Moore super beitragen, weil sie eben auch zur Grundwasserspeicherung unter den Mooren mit beitragen und sozusagen einen positiven Effekt dann auch auf benachbarte Flächen haben und ansonsten eben auch durch die stärkere Verdunstung Landschaft auch einen gewissen Anteil kühlen können.
Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
Mein Name ist David Wortmann. Joko Winterscheid hat nach der Lektüre ihres Buches gesagt, ich wusste nicht, wie wichtig die Moore im Kampf gegen den Klimawandel sind. Die Moore-Expertin Dr. Franziska Tanneberger hat gemeinsam mit der Journalistin der Süddeutschen Zeitung Vera Schröder ein für viele augenöffnendes Buch über die auch für viele unbekannte Welt der Moore vorgelegt und warum sie so wichtig sind für unser Klima. Um Moore ranken sich schaurige Märchen. Sie gehören zu den uralten Nachfolgelandschaften der letzten großen Eiszeit. Nicht zuletzt auch aufgrund des jahrelangen Wirkens von Franziska Tanneberger und des unter ihrer Leitung stehenden Greifswald-Moor-Zentrum wird immer mehr Menschen klar. Moore spielen eine zentrale Rolle beim Klimaschutz. Trockengelegt sind sie einerseits eine große CO2-Emissionsquelle. Schaffen wir andererseits, alle unsere Moore wieder zu vernässen, können sie so viel CO2 jährlich einsparen wie in etwa die Hälfte dessen, was die Industrie emittiert. Freut euch auf ein sehr spannendes Gespräch über eine faszinierende Welt zwischen Wasser und Land. Hallo Franziska, grüß dich.
Hallo.
Du hast ein aufsehenerregendes Buch geschrieben, Das Moor, mit Unterstützung von Vera Schröder. Und das ist ja wirklich inzwischen nach meinem Dafürhalten auf allen Kanälen präsent. Du wirst wahrscheinlich auch überall mit dem Thema gerade rumgereicht. Umso dankbarer bin ich auch, dass du hier zu Gast bist mit einem Thema, was wahrscheinlich viele noch nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Darüber reden wir ja auch gleich. Wie fühlt sich das an als frisch gebackene, populär wissenschaftliche Autorin? Du hast ja einige Bücher ja schon geschrieben.
Ja, es ist in der Tat ungewöhnlich. Ich habe bisher Fachbücher geschrieben. Ich hätte dieses neue Buch auch gar nicht ohne Vera Schröder schreiben können. Also da braucht man ja einen ganz anderen Stil, wenn man jetzt so ein Thema populär erklären will. Und meine anderen Buchprojekte haben mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das größte, umfangreichste war sicherlich das Europäische Moorbuch, was wir 2017 rausgegeben haben, nach insgesamt fast 25 Jahren Arbeit mit Moorkundlern und Moorkundlerinnen aus allen europäischen Ländern. Jetzt freue ich mich sehr, mit so einem Buch einfach ganz andere Menschen auch erreichen zu können für dieses Thema.
Wie erklärst du es, dass das Thema Moor über all die Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich eher so ein Nischendasein gehabt hat und jetzt auf einmal so in das Gesicht der vielen Menschen hineinspringt als ein wichtiges Thema?
Ich glaube, da sind jetzt einige Einrichtungen, die sich mit dem Thema schon länger beschäftigen, wahrscheinlich nicht ganz unschuldig mit daran. Wir haben in den letzten Jahren wirklich gezielt versucht, klarzustellen, dass wir viel mehr Moore eigentlich in Deutschland haben, als die meisten Menschen glauben. Weil für viele, und da würde ich mich früher auch mit einschließen, bezog man sich ja eigentlich immer bei Moor auf Gebiete, wo diese Moorpflanzen, die man vielleicht vor Augen hat, Moose, Sonnentau oder Schilf, derzeit wachsen. Und wichtig ist aber jetzt eigentlich viel mehr darüber zu reden, was wir eigentlich für Moorböden in Deutschland haben, wo überall diese Moore sich mal gebildet hatten. Das sind zu großen Teilen jetzt eben Grünlandflächen, das sind Ackerflächen zum Teil. Aber das ist alles im Grunde das gleiche Ökosystem, was sich dort in der Vergangenheit gebildet hat und was auch diese Potenziale mit sich bringt. Und das jetzt stärker in der Wahrnehmung zu verankern, das war wirklich ein Anliegen von vielen Menschen. Und ich glaube, da sind wir jetzt, zeigt sich jetzt eben auch erfolgreich. Dazu kommt natürlich ganz klar, dass Moore in der Klimakrise eine sehr wichtige Rolle spielen und spielen sollten.
Da lass uns doch jetzt gleich mal mit einsteigen. Welche Rolle spielen denn Moore in der Klimakrise?
Ja, Moore haben eigentlich eine Doppelrolle im Moment und sozusagen ein schönes und ein hässliches Gesicht sozusagen, wobei ich Moore grundsätzlich immer schön finde. Die schöne Seite ist natürlich, dass Moore ein Ökosystem sind, was über die Pflanzen, die dort wachsen, über die Photosynthese CO2 aus der Atmosphäre dann aufnehmen und als Kohlenstoff im Boden einlagern. Und das können in dieser Art und Weise eben mit dieser Bildung von diesen dicken Torfschichten wirklich nur Moore. Und sie sind deswegen eben eine Kohlenstoffsenke und neben dem Wald die andere große natürliche Senke, die wir haben. Und Moore können das eben auch über Tausende, Zehntausende Jahre zum Teil machen. Das ist beim Wald manchmal anders. Der hat natürlich Zyklen, da brennt mal der Wald ab etc. Also es ist eben auch eine ganz besonders stabile Senke eigentlich. Und das haben Moore wirklich nachgewiesen. Was wir aber jetzt gleichzeitig sehen, ist, dass sozusagen die hässliche Seite, die problematische Seite ist, Moore wurden gerade in Deutschland im großen Stil entwässert, weil sie dann besser bewirtschaftbar sind. Das ist total nachvollziehbar gewesen. Das ist eine Kulturleistung, die wir auch anerkennen müssen. Führt aber heute dazu, dass diese trockenen Moorflächen riesige Mengen CO2 freisetzen, weil genau dieser tolle Kohlenstoff, der da mal gebunden wurde, jetzt eben in einem übergroßen Tempo viel schneller, als er gebunden wurde, freigesetzt wird. Und das ist eben der Punkt, wo wir jetzt zuerst eben auch ansetzen müssen.
Wenn wir über Moore sprechen, jetzt mal auf Deutschland heruntergebrochen, vielleicht mal so ein paar Zahlen. Über wie viel Prozent der Landesfläche sprechen wir denn? Wie unterscheiden sich auch die unterschiedlichen Moortypen? Es gibt ja diejenigen, die auch noch funktionieren. Wie groß ist da der Anteil noch? Wie groß ist der Anteil derjenigen, die im Prinzip auch nicht mehr funktionieren? Und lassen sie sich überhaupt wiederbeleben? Vielleicht kannst du uns da nochmal so ein, zwei Fakten nochmal vorab mitgeben.
Ja, sehr gerne. Also auf ganz Deutschland runtergebrochen sind es eben knapp 5% der Landfläche, Moorböden und auch die Anmoore, die wir damit dazu zählen. Die werden zum Beispiel in der Treibhausgasberichterstattung, wo sie ja eingehen als Böden, auch organische Böden genannt. Die sind aber sehr unterschiedlich verteilt in Deutschland. Also wenn man auf die Moorkarte Deutschlands gucken würde, würde man so ganz viele farbige Bereiche im Norden sehen. Niedersachsen ist das moorreichste Bundesland. Wir haben aber auch andere Bundesländer, die auch mehr als 10% der Landfläche Moor haben. Das ist Schleswig-Holstein, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Und auch Bayern ist sehr moorreich, auch etwas Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt. Also so ein bisschen Norden und Süden in Deutschland. Und von dieser gesamten Moorfläche schätzen wir eben, ist in der Vergangenheit, die ist fast vollständig entwässert worden. Also wir haben fast keine Moore, die in einem ursprünglichen Zustand erhalten geblieben sind. Das sind wirklich jetzt so unsere Schätze in der Landschaft eigentlich, wo wir wirklich noch uns anschauen können bei uns auch, wie diese Moore relativ unverändert aussehen. Das sind vielleicht so 2% dieser Fläche, diese 1,8 Millionen Hektar insgesamt, über die wir reden. Ja, der Großteil ist entwässert, das hatte ich schon gesagt. Wie gesagt, auch eine Kulturleistung. Eine andere, auch Kulturleistung, ist jetzt in den letzten Jahren wieder stärker ins Spiel gekommen, nämlich die Wiedervernässung von Mooren. Also wir haben auch schon einen gewissen Anteil von Moorfläche, wo diese Entwässerung gestoppt wurde und quasi nicht mehr weitergeführt wird, wo der Boden wieder nass ist. Das schätzen wir sind etwa 4% der Gesamtfläche, etwa 70.000 Hektar. Und auch das ist eine Riesenleistung, das Ganze umzusetzen, zu erproben. Und was sich dabei eben zeigt, wir können sehr schnell die Treibhausgasemissionen wirklich wieder reduzieren. Also aus einem nassen Moor tritt kein CO2 mehr aus. Das kann man wirklich im Grunde sofort nach der Wiedervernässung auch zeigen, auch durch Messungen belegen. Andere Fähigkeiten, andere Funktionen, andere Leistungen dieser Moore kommen nicht alle sofort wieder. Also natürlich haben wir nicht gleich alle Tier- und Pflanzenarten wieder da, die wir da vielleicht früher mal hatten, wenn wir jetzt den Wasserstand wieder anheben. Das sind dann auch Entwicklungen, die manchmal Jahre und auch Jahrzehnte dauern können.
Wie kam es denn ursprünglich überhaupt zur Moorbildung? Du hast ja gerade den Zeitraum 10.000, 15.000 Jahren ja auch schon genannt. Das ist ja sicherlich direkt nach der Eiszeit ja dann auch gewesen. Die Eiszeit hat ja durch ein oder andere größere Wasserpfütze ja auch hinterlassen und da sind dann daraus schlussendlich dann auch diese Moore entstanden.
Ja, also wir haben ganz unterschiedliche Art und Weise, wie sich Moore bilden können. Also da unterscheidet Moorkundler, können da Dutzende von Kategorien und Typen aufzählen. Da würde ich jetzt, glaube ich, das alle den HörerInnen ersparen. Aber grundsätzlich kann man sich erstmal das vielleicht so vorstellen, Moore bilden sich immer dort, wo wir Wasserüberschuss in der Landschaft haben. Also Moor und Wasser kann man gar nicht getrennt voneinander betrachten. Und auch deswegen spielen Moore jetzt so eine wichtige Rolle, weil auch Wasserknappheit in Zukunft für uns ein sehr, sehr großes Thema sein wird. Und wo haben wir Wasserüberschuss in der Landschaft? Das ist natürlich in Flusstälern, entlang von Flüssen. Das kann auch an Seeufer sein beispielsweise. Das ist an den Küsten der Fall. Und natürlich dort, wo es viel regnet. Also wir haben entweder Regionen in Deutschland, wo ja aufgrund der klimatischen Lage dann eben viel Niederschlag fällt, beispielsweise in Nordwestdeutschland, in Niedersachsen, was ja mehr atlantisch als Klima ist. Oder wir haben Seiten von Gebirgen. Also ich war gerade vor kurzem im Harz zum Beispiel, wenn man sich den Brocken vorstellt, da gibt es natürlich diese Nordwestseite, wo ganz viel Wolken immer dagegen stoßen quasi und dann abregnen. Und auch das sind Bereiche, wo sich viele Moore bilden konnten. Und deswegen haben wir auch sehr gute Chancen, dort Moore wieder zu revitalisieren, weil dieser Wasserüberschuss eigentlich sozusagen eingebaut ist in das Ökosystem an der Stelle. Wir haben den nur künstlich sozusagen jetzt unterbunden, indem wir gezielt das Wasser abgeführt haben aus diesen Flächen.
Wie kam es denn zu dieser Entwässerung? War das jetzt rein die Landwirtschaft? Wie kann man das zeitig verordnen? Ist das jetzt über die letzten Jahrhunderte schon passiert?
Jahrtausende kann man eher sagen. Also das ist eine lange Geschichte zwischen Menschen und Mooren. Auf jeden Fall bei uns in Mitteleuropa, in unserer ja weitestgehend ja Kulturlandschaft. Und es ist ja total naheliegend. Also wenn man so ein nasses Moor hat, da versinkt man, da kann man erstmal schlecht drin laufen, man kann sich da schlechter bewegen, man kann, das ist ein erster Grund sozusagen, dass man versucht, das Ganze trockener zu machen, eben durch das Anlegen von Gräben. Wenn man Weidetiere hat, die man dort halten will, die stehen auch lieber auf einem Trockenen als die ganze Zeit mit ihren Hufen im Nassen. Wenn wir bestimmte Pflanzenarten dann anbauen wollen, eben mit dem Beginn der Landwirtschaft, die Landwirtschaft ist bei uns ja sehr stark geprägt, im Grunde aus dem Nahen Osten, also Mesopotamien, das sind ja so Regionen, wo unsere Vorstellung von Landwirtschaft auch herkommt und unsere eben auch landwirtschaftlichen Kulturen, die wir hier anbauen, Getreidearten etc. Und das ist dann ein schrittweiser Prozess gewesen. Das ist natürlich nicht gleich von nass auf total trocken, sondern man hat erstmal ein bisschen entwässert. Viele Moore waren dann eben über Jahrhunderte eher feuchter, hatten so flache Gräben vielleicht mit drin, wo man dann zumindest Beweidung mit robusten Rassen besser machen konnte, wo man Heu machen konnte. Das Anlegen von Äckern kam dann später dazu. Und dann gab es im letzten Jahrhundert wirklich auch Phasen, wo wir natürlich auch mit dem technischen Fortschritt, wie er eben ja damals auch ganz klar empfunden wurde und gesehen wurde, dann auch Maschinen zur Verfügung hatten, um Moore tiefgreifend zu entwässern. Die wurden dann tief gepflügt mit Dampfpflügen. Es war auch wirklich ein Verständnis davon, dass diese Landschaften ausbluten sollten sozusagen, dass das Wasser daraus gezogen werden sollte, damit man sie eben besser bewirtschaftet. Und man muss es auch vor dem Hintergrund sehen, es ging auch um Ernährung, um Ernährungssicherheit, darum die Bevölkerung zu ernähren. Also wir leben ja in einer sehr, nicht alle von uns, aber sehr viele in einer Gesellschaft im Moment, wo Ernährungssicherheit nicht grundsätzlich in Frage gestellt ist. Aber wir hatten auch in Deutschland andere Zeiten, sodass das auch vollkommen sozusagen legitime Beweggründe waren, warum die Moore entwässert wurden. Und es ist auch sehr, sehr hart gewesen für die Menschen, die das gemacht haben. Also das ist eine unglaublich schwere Arbeit gewesen, bis man dann diese Moore in einen Zustand bringen konnte, dass man dort auch ein Einkommen daraus erzielen konnte.
Jetzt hatten wir gerade einen starken Blick auf Deutschland gehabt. Wie sieht's denn weltweit aus? Also vielleicht auch dort nochmal die Frage, über wie viel globale Fläche reden wir denn? Wie groß ist der CO2-Impact? Wie sind diese Moorlandschaften verteilt? Sind sie woanders möglicherweise noch sehr viel intakter, als es bei uns ist, in Europa oder in Deutschland?
Ja, zum Glück. Also wir sind da leider eben auch Moorentwässerungsweltmeister quasi gewesen an der Stelle. Das sieht noch etwas besser aus in anderen Ländern. Vielleicht erstmal zur Verteilung. Also ein bisschen gespiegelt vielleicht auch zu dieser Deutschlandkarte, die wir vielleicht jetzt gerade so ein bisschen im Kopf haben mit Norddeutschland und Süddeutschland. Auch weltweit ist es so, dass wir eben einen ganz großen Schwerpunkt der Moorverbreitung in der Nordhemisphäre haben. Also vielen fällt vielleicht auch gleich Kanada ein, Sibirien, der Norden Russlands, Finnland, Schweden, Norwegen. Das sind Länder, die sehr, sehr moorreich sind. Wir haben dann im Grunde gespiegelt auch auf der Südhemisphäre moorreiche Regionen. Wir haben bloß nicht so viel Landmasse. Also wenn man das mal sozusagen wirklich auf dem Globus sich anguckt, da ist dann überwiegend Wasser. Aber wir haben eben beispielsweise Tasmanien, ist der Südteil Neuseelands, aber auch Südafrika beispielsweise oder eben auch Patagonien, Südgeorgien. Das sind alles Gebiete, die auch wiederum sehr moorreich sind. Und wir haben einen Gürtel von tropischen Mooren, der sich um die Welt einmal gelegt hat quasi, wo wir auch richtig Flächen haben, die sehr, sehr moorreich sind und Länder wie Indonesien. Insgesamt sind es etwa 3% der Landfläche weltweit. Und glücklicherweise ist es dort eben so, dass derzeit nur etwa 15% der Moorfläche weltweit entwässert ist. Also wenn ich sage in Deutschland fast alles, das ist dann in Nachbarländern in Europa schon etwas weniger. Für die EU würden wir sagen, auf jeden Fall 50% ist etwa entwässert. Und wie gesagt, weltweit sind es nur 15%. Aber Da muss ich leider auch nochmal sagen, das ist auch ein Ergebnis, was wir ganz aktuell in einem großen weltweiten, in einer großen weltweiten Zusammenarbeit für ein erstes Assessment, einen ersten Bericht über den Zustand der Moore letztes Jahr gewonnen haben. Wir verlieren derzeit jedes Jahr 500.000 Hektar, also 500.000 Hektar, noch natürliche Moore, die wirklich eine Kohlenstoffsenke sind, die entwässert werden. Also dieser Prozess ist in Deutschland gestoppt. Also in Deutschland wird nicht noch mehr entwässert, ist auch fast nichts mehr da. Aber weltweit passiert das eben auch gerade noch.
Und das hat vor allen Dingen auch mit den Gründen zu tun, die auch in Deutschland historisch dazu geführt haben. Im Prinzip will man sich landwirtschaftliche Flächen erschließen, Weidetieren die Möglichkeit geben, besser grasen zu können. Oder was sind da die Treiber?
Genau, genau. Also das ist der Grund. Manchmal sind es auch Bodenschätze sozusagen. Also wir haben Öl- und Gasvorkommen, die unter Mooren liegen, wo dann natürlich der Bau von Infrastruktur auch dazu führt, dass man größere Anteile dieser Flächen trockenlegt. Interessanterweise haben wir in den letzten Jahren aber auch eine quasi Gegenbewegung gesehen. Und zwar gerade in Ländern, wo wir das vielleicht nicht so erwarten. Also Indonesien ist eben ein Land, was in vielerlei Hinsicht sehr relevant für Moore weltweit ist, also sehr moorreich. Indonesien hat krass intensiv Moore entwässert. Also haben wir in Europa auch, aber das sozusagen ist dort in einer ähnlichen Weise auch wirklich passiert. Sehr viel für Ölpalmenanbau beispielsweise, aber auch unterschiedliche Kulturen. Und in den tropischen Mooren ist es so, dass wir noch viel schneller diese Torfschicht quasi aufbrauchen, wenn der Luftsauerstoff rankommt. Also wir sagen, bei uns in den gemäßigten Breiten, wo wir leben, ist es vielleicht etwa 1 Zentimeter pro Jahr. Das ist auch echt viel, wenn man das mal hochrechnet. Also man sieht das ja manchmal auch an Gebäuden, die dann so rauskommen aus dem Boden oder Straßen, die plötzlich höher sind. In den Tropen sind es 3 bis 5 Zentimeter, sodass man ganz schnell Höhe eigentlich verliert. Also diese Torfschicht ist dann quasi als CO2 in die Luft gegangen und der Boden, der sinkt nicht ab. Also wir verlieren einfach Boden und dadurch sind wir dann immer tiefer. Und gerade in Indonesien sind dann eben größere Teile unter Meeresspiegelniveau und überfluten mit Salzwasser, sodass dort sehr früh gegengesteuert wurde und Indonesien jetzt schon ein Vielfaches der Fläche wieder vernässt hat als Europa. Also im Grunde waren sie schnell im Hinterher entwässern im Vergleich zu unserer Geschichte hier. Jetzt haben sie uns aber bei Weitem abgehängt, was einen besseren Umgang mit Mooren angeht.
Indonesien ist sicherlich ein gutes Beispiel. Du hast gerade gesagt, 15% der globalen Flächen sind gefährdet, aber der größere Teil eben noch nicht. Siehst du denn insgesamt die Gefahr, dass es noch zu weiteren Entwässerungen kommen kann? Oder ist das globale Bewusstsein oder auch in den anderen Ländern die Interessenslagen so verteilt, dass das Risiko eigentlich gar nicht so groß ist, dass es zu weiteren Entwässerungen käme?
Doch, das ist definitiv da. Das sind eben diese 500.000 Hektar, die ja jetzt im Moment noch zusätzlich jedes Jahr entwässert werden. Und das ist, also das Bewusstsein steigt sehr deutlich. Man merkt es auch bei den Klimakonferenzen beispielsweise, dass immer mehr Bewusstsein eben auch in den Delegationen langsam entsteht. Auch die Frage, inwieweit man Moore dann in seine sozusagen Aktivitäten für Klimaschutz mit einbezieht. Die Möglichkeit besteht ja, dass man Moorwiedervernässung da eben auch mit einbezieht. Aber es ist schon ein Kampf gegen die Zeit eigentlich, weil in der gleichen Zeit passiert eben diese Trockenlegung von noch vorher nicht trockenen Mooren eben auch. Und ja, ist sozusagen als eine Entwicklung vollständig gegenläufig zu dem, was wir eigentlich brauchen würden.
So, dann kommen wir doch mal dazu, wie findet denn so eine Vernässung wieder statt? Also wir haben ja die Erkenntnis jetzt gerade auch in Deutschland, wir sind ja jetzt hier genau in dem Zentrum mit so viel Know-how und Wissen, was du ja auch mit deinen Kolleginnen und Kollegen auch in eurem Moorzentrum in Greifswald ja auch gerade auf- und ausbaut. Wie findet eine solche Vernässung denn statt? Jetzt mal rein technisch gesehen, da wird ja nicht einfach ein Gartenschlauch eingehalten.
Nee, genau. Das ist ja das Tolle auch. Man braucht eigentlich nicht Wasser von außen, was man über einen Gartenschlauch da jetzt oder wie auch immer hinleiten würde, sondern dadurch, dass Moore dort eben in der Landschaft liegen, wo wir diesen Wasserüberschuss ursprünglich hatten, muss man einfach genau hingucken, was ist mit dem Wasser los? Also wo ist das Wasser jetzt hin? Also es startet immer mit im Grunde einer Analyse, mit einer Höhenmessung, mit einem Erkunden, wo steht im Moment das Wasser, wie verhält sich das Wasser dort in der Landschaft, wo wird es abgeleitet? Und das sind genau die Hebel, an denen man dann ansetzen kann. Und sehr häufig ist es eben so, dass in diese Moore Gräben gezogen wurden, die ausgebaggert wurden. Dann sammelte sich das Wasser aus den benachbarten Flächen dort drin. Und das Wasser läuft entweder quasi mit der Schwerkraft oder aber über Pumpen wirklich rausgepumpt aus den Gebieten ab. Und das ist der erste Schritt in der Regel, dass man das unterbindet. Und dann ist es eben unterschiedlich. Manchmal ist es auch so, dass die Flächen Deiche haben an der Küste beispielsweise, wo dann auch Deiche rückgebaut werden. Also wo man sagt, dann kann das Küstenwasser dort auch wieder reinfluten und es wird ein neuer Deich gebaut, um dann Ortschaften beispielsweise zu schützen, die in der Nähe liegen. Es kann auch sein, dass man großflächiger wirklich an das Ganze rangehen muss. Also man kann meistens Moore nicht auf einer kleinen Teilfläche wirklich gut wieder vernässen, sondern man muss dann wirklich auch in der Umgebung des Moores gucken. Wir haben zum Teil abgesenkte Grundwasserspiegel, wo wir auch aus anderen Gründen merken, dass das problematisch ist mittlerweile, weil wir ja jetzt immer stärker eben auch gegen Sommertrockenheit ankämpfen. Und das sagen uns alle Prognosen, dass das zunehmen wird, dass wir im Grunde wieder zu einem ausgeglicheneren Haushalten mit Wasser in der Landschaft kommen müssen. Und da können Moore super beitragen, weil sie eben auch zur Grundwasserspeicherung unter den Mooren mit beitragen und sozusagen einen positiven Effekt dann auch auf benachbarte Flächen haben und ansonsten eben auch durch die stärkere Verdunstung Landschaft auch gewissen Anteil kühlen können.
Jetzt liegen ja die aktuellen oder auch ehemaligen trockengelegenen Moorflächen ja nicht unbedingt in der Hand eines Akteurs, also des Staates, eines Großgrundbesitzers. Wie großflächig muss denn so eine Wiederbenässung stattfinden? Kann man da von Flurstück zu Flurstück vorgehen? Wahrscheinlich nicht, wenn ich mir das mal topografisch mal überlege mit dem, was du da gesagt hast. Welche Strategien gibt es denn da, um das machen und tun zu können mit dieser unterschiedlichen Eigentümerstruktur?
Ja, ich glaube, da sind wir gerade mittendrin, an denen auch zu arbeiten und auch wirklich zu lernen, wie das gehen kann. Und was klar ist, es macht nur Sinn, wenn man Moore als eine Einheit, als eine hydrologische Einheit, würden wir sagen, betrachtet. Also alles, wo das Wasser zusammenhängt, kann man dann nicht trennen. Also natürlich könnte man mit Wahnsinnsaufwand in den Moorgebieten ein einzelnes Flurstück versuchen wieder zu vernässen, indem man dann Deich rumbaut, aber das wird nicht gelingen. Und es wird hohe Kosten verursachen, die uns nicht weiterbringen. Und es ist ja auch langfristig klar, dass solange die trockenen Moore trocken sind, stoßen sie weiter CO2 aus. Und es wird immer ein stärkerer Druck auf diesen Flächen dann eben auch sein, dass der Wasserstand dort wieder verändert wird. Also jemand, der jetzt eben noch trockene Moorflächen hat, das ist vielleicht noch gar nicht individuell so ein großes Problem, aber es wird in den nächsten 10, 20 Jahren immer stärker ein Problem sein, wenn man diese trockenen Flächen hat. Insofern muss man mit allen, die Eigentum in diesen Flächen haben, eine gemeinsame Lösung finden. Und das passiert natürlich nicht von alleine. Und das ist vielleicht auch eine Illusion, die man in der Vergangenheit hatte. Das braucht erstmal ganz viel miteinander ins Gespräch kommen, darüber reden und Lösungen suchen. Und das können nur Menschen machen. Und deswegen ist es eine total super Entwicklung, dass jetzt an vielen Stellen in Kommunen, in Landkreisen Moormanager, MoorkoordinatorInnen eingestellt werden. Ich hatte gestern Abend noch eine Veranstaltung mit dem Moorkoordinator des Landkreises Osnabrück zum Beispiel. Also das fand ich total toll zu sehen, ein junger Mensch, der da jetzt irgendwie einsteigt und an genau diesen Punkten arbeitet. Denn wie gesagt, es wird nicht von alleine passieren. Und dann ist natürlich ganz klar auch die Frage für die Eigentümer, ja, wie verhält sich das finanziell dann für sie, wenn sie jetzt einer Wiedervernässung zustimmen würden? Und auch die Fragen muss man beantworten können und da muss man Angebote machen können. Sonst bleiben wir da auf der Stelle stehen.
Sind denn alle Moorgebiete und auch trockenen Moore bekannt? Wie genau sind diese Karten? Oder auch andersherum gefragt, wie kann ich als Grundstückseigentümer wissen oder rausfinden, dass vielleicht dann doch unter meinem Acker oder mein Stück Wald, was ich vielleicht noch besitze, eigentlich ein Stück Moorgebiet liegt?
Also ich glaube, dass viele der LandwirtInnen das eigentlich wissen, weil sie doch auch ein bisschen die Geschichte ihres Landes kennen und weil dann in der Regel eben auch Gräben noch da sind. Und es gibt ja auch eine enge Zusammenarbeit mit den Wasserverbänden, die dieses ganze Wassermanagement in der Landschaft organisieren. Also da wird ja auch wirklich Hand in Hand zwischen den Landwirtschaftsbetrieben und dem Wassermanagement gearbeitet. Und da ist auch also ganz viel Know-how eigentlich da und es ist auch diese Kooperation, also auch für das Entwässern muss man ja kooperieren. Das reicht ja auch nicht, wenn einer einen Graben hat und da abpumpt und der nächste macht es nicht mehr. Also eigentlich genau das, was wir brauchen, können wir auch schon und üben wir die ganze Zeit schon bei der Entwässerung. Und die direkte Frage dann, also wenn man sich unsicher ist, ob man vielleicht Moor hat oder nicht, wir haben natürlich Moorkarten für Deutschland. Wir haben die vor einer Weile auch publiziert und als Dateien frei verfügbar gemacht. Direkt Ansprechpartner in den Bundesländern ist in der Regel sind die geologischen Landesämter. Aber da kommt ja auch ein Normalbürger, sage ich mal, nicht gleich irgendwie vorbei oder hin. Also da ist auf jeden Fall schon noch eine Informationslücke. Es gibt jetzt Planung, dass es im Grunde so regionale Agenturen für Klimaschutz, für natürlichen Klimaschutz geben soll, die genau diese Lücke mitfüllen könnten, da Ansprechpersonen sind. Und natürlich eben auch, wenn man dann Kommunen hat oder Kreise, wo es Ansprechpartner gibt, wären das immer die ersten Personen, die man dann fragen kann. Und da sehe ich auf jeden Fall auch noch großen Bedarf, dass es da mehr Ansprechstellen gibt. Aber es ist auch erkannt und vieles davon jetzt im Aufbau.
Du hast ja gerade schon so ein paar Ansätze genannt wie Moor-Manager. Du hast in deinem Buch auch über sogenannte Moor-Pioniere oder PionierInnen gesprochen. Kannst du uns so ein bisschen mal durchführen, welche Instrumente haben wir denn in der Hand und auch auf welcher Akteursebene, um diese Wiedervernässung auch voranzutreiben? Ist das eine rein politische Aufgabe? Ist das eine rein kommunale Aufgabe? Ist es eine Subventionsförderungspolitik der Landwirtschaft? Also welche Instrumente sind denn da am besten funktionsfähig?
Ja, also diese Pionierbeispiele, die ich vorgestellt habe, also ich bewundere das sehr, wenn Menschen das machen. Ich kann aber auch total nachvollziehen, wenn Landwirte das noch nicht machen, weil es ist ein Riesenrisiko, was man derzeit eingeht. Selbst wenn man im Grunde eine Fläche hat, wo man selber über die Fläche verfügen kann, wenn man darauf wirklich Geld verdienen muss, und das, ich meine, Landwirtschaftsbetriebe sind Unternehmen, also das sind ja keine Wohltätigkeitsorganisationen, das heißt, es geht um unternehmerische Interessen, um Wirtschaften, ist es nach wie vor relativ wenig erprobt und auch mit vielen Unsicherheiten verbunden, ob das geht. Ob man dann eben eine Fläche auch mit nasser Landwirtschaft oder Forstwirtschaft bewirtschaften kann, ob man dafür vielleicht für diese Klimaschutzleistung auch Gelder bekommt. Das ist wirklich gerade in einer gewissen Umbruchphase auch mit der Agrarförderung, aber da sind sehr viele Unwägbarkeiten noch. Insofern würde ich sagen, die größte Stellschraube und auch die größte Verantwortung liegt schon erstmal beim Staat. Denn auch die Entwässerung der Moore sind in der Regel nicht einzelne Menschen gewesen, die das gemacht haben. Das wäre auch gar nicht zu leisten gewesen, sondern das war gezieltes staatliches Handeln. Es sind staatliche Moorkommissionen zum Teil gegründet worden. Es ist wirklich top-down im Grunde auch entschieden worden. Und das ist jetzt eine wesentliche Aufgabe, dass da staatlich eben auch Weichen gestellt werden, dass quasi, ich will gar nicht sagen, zurückgedreht wird, sondern weiter nach vorne gedreht wird, aber wieder mit einem anderen Umgang mit den Mooren, mit mehr Wasser in den Mooren. Und in dieser Legislatur wurden über die Bundesregierung jetzt, wurde ein großes Programm für natürlichen Klimaschutz etabliert. Das ist noch im Aufbau. Das ist im Detail ganz schön tricky, wie man Bundesmittel dann in der Fläche in den Ländern einsetzen kann. Aber das ist finanziell erstmal in einer Größenordnung ausgestattet mit 4 Milliarden Euro, was wir in der Vergangenheit nie hatten für diese Themen. Und insofern bin ich da hoffnungsvoll, dass das auch erkannt ist. Aber es braucht mindestens das derzeitige eigentlich noch viel mehr Engagement jetzt auch. Und auch vielleicht, um eine Analogie da nochmal zu sagen, es hat schon eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Kohleausstieg, wenn wir das mal übertragen, diesen Moorentwässerungsausstieg, weil es ist überwiegend sehr regional, es betrifft ländliche Räume, es betrifft da wirklich auch zum Teil eher strukturschwache Regionen. Der tolle Punkt daran ist, dass wir bei den Mooren im Grunde nicht sagen müssen, Licht aus in der Grube und wir machen zu, sondern im Moor geht's weiter. Und im Moor kann es eben dann auch mit einer neuen Art von Landwirtschaft auf nassen Moorböden weitergehen.
Jetzt wirft das Moor ja auch durchaus nutzbare Produkte ab. Du hast in deinem Buch ein ganzes Kapitel dem gewidmet, nämlich diesem Zauberwort, so hast du es auch überschrieben, Paludikultur. Was steckt dahinter und wie können wir auch Moore wirtschaftlich nutzbar machen?
Ja, erstmal ist es ein Kunstwort sozusagen, weil nach einem Wort gesucht wurde, wie man eben Landwirtschaft oder Forstwirtschaft auf nassen Mooren beschreiben kann. Palus ist lateinisch für Sumpf und da kommt das her. Und es geht wirklich um eine Bewirtschaftung der Flächen. Und es ist aber auch nicht komplett neu. Also das ist auch total wichtig, sich das klarzumachen. Es gab immer schon auch in Deutschland kleinere Moorflächen, wo auch im nassen Zustand ohne Entwässerung gewirtschaftet wurde. Und ein sehr schönes Beispiel dafür ist das Mähen von Schilf als Baumaterial für Dächer. Und das kennt man aus Norddeutschland. Es gibt auf jedem Tourismuskatalog sind letztlich diese Bilder drauf mit den Reet- oder rohrgedeckten Häusern. Das ist genau eine Art, wie man Moore nass nutzen kann. Das ist ein ganz kleiner Kreis von Menschen, die das eigentlich noch machen, die auch unter schwersten Bedingungen das eigentlich machen, weil sie sehr viel Restriktionen haben für diese Art der Landnutzung. Aber von denen können wir viel lernen. Die haben das Know-how, die wissen, wie sie mit Technik in einem nassen Moor fahren und auch wieder rauskommen. Und mittlerweile weiß man aber auch durch Forschungsprojekte, durch Erprobung, auch im Austausch auch mit zum Teil Nachbarländern, dass es eine ganz große Vielfalt von möglichen Produkten aus Mooren gibt. Und das fängt eben vielleicht erstmal naheliegenderweise dann auch an mit einfach nur dem Abmähen von den Flächen, mit diesen vielleicht nassen Wiesen, wo Biomasse gemäht wird. Die ist als Tierfutter nicht mehr so toll geeignet, aber die kann man eben energetisch nutzen. Also man kann Pellets pressen oder man kann einfach diese Rundballen direkt verbrennen. Man kann Biogas draus machen. Das sind so Richtungen, die auch erprobt werden, die auch wirklich praxisreif zum Teil sind. Und es gibt andere Verfahren mit Tieren, Wasserbüffelhaltung zum Beispiel ist eine Möglichkeit, die auch betrieben wird, auch praxisreif durchaus ist. Und stärker noch in Erprobung ist eigentlich wirklich das Anbauen von Pflanzen. Weil man natürlich, wenn man in eine hohe Wertschöpfung gehen will, die Abnahmeseite sofort sagt, na, da wollen wir aber jetzt sozusagen 100%ig diese eine Pflanze haben. Und das passiert in der Natur meistens nicht. Schilf kann das, aber alle anderen Moorpflanzen eher nicht so. Und Torfmoose natürlich noch. Und insofern ist das wirklich der Anbau von gezielten Arten, gerade eben auch für Baumaterial. Das ist eine sehr interessante Richtung, die jetzt erprobt wird. Und eben den Bereich Torfmoose, hatte ich schon gesagt, Torfmoose haben wirklich das Potenzial, dann als Ersatz für den Torf im Gartenbau zu dienen. Und damit könnten wir eben auch den Torfabbau in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, aus denen wir derzeit Torf importieren, beenden.
Und ich könnte mir vorstellen, dass auch der Aufbau beispielsweise auch von Freiflächen-Solaranlagen, die ja auch eine gewisse Verschattung und möglicherweise auch einen positiven Effekt dann für den weniger größeren Verdunstungsgrad von Mooren auch vielleicht eine Rolle spielen können? Oder wie stehst du zu der Thematik, Solarenergie auch auf Mooren aufzustellen?
Ja, also da gibt es einen ganz schönen Hype im Moment dazu. Ist auch, ich denke, schon verständlich. Natürlich geht es um Energiewende, um erneuerbare Energien. Und Photovoltaik ist für manchen Flächeneigentümer und manche Landwirtin greifbarer, als jetzt Rohrkolben anzubauen. Das ist irgendwie erstmal was total Fremdes. Ein ganz wesentlicher Punkt ist, glaube ich, wenn es überhaupt in die Fläche geht und nicht um schon versiegelte, bebaute Bereiche, dann bitte nicht auf trockenen Mooren. Und das sehen wir im Moment auch zum Teil, dass solche Anlagen auf entwässerten Mooren gebaut werden. Und das ist natürlich wirklich Wahnsinn eigentlich. Also man macht Photovoltaik und auf einer riesigen CO2-Quelle die ganze Zeit. Das ist wirklich irrwitzig. Das sollte nicht passieren. Da ist auch.
Aber ist die Wiedervernässung dann nicht einfacher, wenn auch eine gewisse Verschattung dann da ist? Oder ist es jetzt eine zu laienhafte Frage, die ich jetzt hier einbringe?
Nee, das ist genau das, was man kombinieren könnte. Also da bin ich auch überzeugt, dass das ein Potenzial hat, vielleicht sogar eine Hebelwirkung, um Gebiete wieder zu vernässen, um eine Wirtschaftlichkeit darzustellen. Zum einen geht das eben nicht in Gebieten, die jetzt schon Schutzgebiete sind, die einen hohen Naturschutzwert haben. Aber wir haben ja einen ganz großen Anteil auch wirklich echt kaputte Moorfläche, wo man sagen muss, da kommt überhaupt nichts im Grunde weiter vor. Da gibt es eben ein paar Saatgrasarten oder es ist eben Acker. Und warum da nicht? Es ist auf jeden Fall eine Verbesserung, wenn man wieder vernässen würde und dann Photovoltaik macht, aus vielerlei Hinsicht. Und es ist aber in der Praxis gar nicht einfach, wenn jetzt ein Investor, ein Flächeneigentümer Photovoltaik machen will, wie man das jetzt zusammenbringt mit der Wiedervernässung. Dafür braucht es ja auch Planungsgenehmigungsverfahren und das ist ja noch nicht ein Routineablauf in irgendeiner Form, der jetzt gerade läuft, sondern das wird an verschiedenen Stellen gerade versucht. Und auch da würde ich sehr dafür plädieren, dass solche Ansätze unterstützt werden auf solchen Flächen. Und natürlich auch insgesamt, also zu der Frage, was kann man an sich tun? Also einfach sich für Moore interessieren, mal nachfragen, wenn es welche gibt, was passiert da eigentlich gerade? Und diejenigen auch zu unterstützen, die jetzt anfangen, ihre Moore wieder klima- und natur- und umweltfreundlicher zu bewirtschaften oder zu entwickeln.
Und es gibt ja auch schon die einen oder anderen, die sich auf den Weg machen, sich über Geschäftsmodelle Gedanken zu machen. Und da, vielleicht als kurzer Teaser, bin ich nächste Woche in unserem anderen Podcast Deep Dive Clean Tech verabredet mit einem der Gründer von Zukunft Moor, nämlich mit dem Lukas Gerrit. Da wollen wir mal so ein bisschen mal die Fragestellung vertiefen, wie kann man denn überhaupt mit der Wiedervernässung von Mooren auch Geld verdienen? Das machen wir dann. Ich würde sehr gerne, Franziska, mich total bedanken für das super Gespräch mit dir und kann eigentlich nur alle auffordern, das tolle Buch von dir zu kaufen. Das ist im DTV-Verlag erschienen. Das Moor überall zu finden, wirklich ein sehr leichtgängiger, aber sehr fachlich tiefgehender Rundumschlag zum Thema Moor, zu dieser faszinierenden Welt. Und ein bisschen Einblick konnten wir hier schon gewinnen. Danke dir, Franziska.
Sehr gerne. Danke dir.
Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.